Ostseewelle Podcast.
Herzlich willkommen, liebe Kameradinnen, Kameraden und Feuerwehrfans. Erstmal ganz lieben Dank für die Glückwünsche zur Folge 112 unserer 112. Folge vom Ostseewelle Feuerwehr Podcast Wassermarsch. Haben uns natürlich sehr drüber gefreut. Ja, dann gab es ja noch die Aktion der Ostseezeitung Feuerwehrheld 2026. Ja, und ich weiß nicht, wer mich nominiert hat, aber dafür natürlich auch Dankeschön. Es macht mich stolz, dass da irgendwie jemand geschrieben hat, hier Alexander Stuth, das wäre ein Kandidat für mich. Ich habe mich dann natürlich auch gefreut, als die OZ mir mitgeteilt hat, dass ich die Wahl gewonnen habe. Bin ich sehr, sehr stolz drauf. Aber mir war auch bewusst, dass mich natürlich ein paar Leute kennen. Ja, und deshalb habe ich mich entschieden, das gewonnene Feuerwehrfest an den Zweitplatzierten, also an die Feuerwehr nach Demmin abzugeben im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte. Da werde ich dann natürlich auch hinkommen und eine Bratwurst mitessen. Ja, und Pokal und Urkunde werden natürlich bei mir einen Ehrenplatz hier in der Redaktion bekommen. Auf jeden Fall finde ich es toll, dass auch durch diese Aktion das Thema Feuerwehr nochmal so richtig schön in den Mittelpunkt hier in Mecklenburg-Vorpommern gerückt wurde. Ja, in dieser Folge, Folge 113, oder mein Chef wollte schon sagen, Folge 112a, bin ich zu Gast bei Polizeiseelsorger Thomas Krämer an der Fachhochschule in Güstrow. Er ist Pastor, unterrichtet Polizisten und hat quasi mit 5.500 Polizeibeamten die größte Gemeinde in Mecklenburg-Vorpommern. Es geht um Einsatznachsorge, das Überbringen von schlimmen Nachrichten und auch sogar über den aktuellen Mordfall Fabian. Jetzt aber erstmal herzlichen Glückwunsch an die Führungsgruppe vom Amt Röbel. Die haben nämlich einen neuen ELW bekommen, also allzeit gute Fahrt. Die Feuerwehr im Bastorf aus der Nähe von Kühlungsborn hat ein neues LF10 aus der Landesbeschaffung bekommen. Also euch natürlich auch allzeit gut und unfallfreie Fahrt. Ja, und nach 10 Jahren Planung gab es für die Freiwillige Feuerwehr Gardebusch in Nordwestmecklenburg auch einen neuen ELW und natürlich auch für euch allzeit gute Fahrt. Jetzt viel Spaß mit Folge 113.
Wassermarsch! Der Ostseewelle Feuerwehr-Podcast mit Alexander Stuth. Präsentiert von Firepack. Euer Feuerwehrausstatter für Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Schleswig-Holstein. Mit Leidenschaft für eure Sicherheit.
Liebe Kameraden, ich bin wieder unterwegs in Mecklenburg-Vorpommern und ich muss zugeben, ich glaube, heute habe ich mir einen der schönsten Orte hier ausgesucht. Ich sitze an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtswesen des Landes Mecklenburg-Vorpommern in Güstrow. Zwischen Sportplatz und Schule. Ich darf ganz, ganz herzlich begrüßen hier in der Sonne auf der Bank Thomas Krämer. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein kann heute.
So, Thomas, jetzt wollen wir dir natürlich vorstellen, du bist zum einen bist du evangelischer Polizeiseelsorger und zum anderen auch noch landeskirchlicher Beauftragter für Notfallseelsorge. Ich gebe zu, das habe ich jetzt vorgelesen, weil das konnte ich mir so nicht merken. Aber jetzt wollen wir erstmal wissen natürlich, wie alt bist du, was machst du, also beruflich haben wir jetzt ja gehört und ja, wie war dein Werdegang?
Ja, also die erste Frage ist einfach zu beantworten. 55 Jahre bin ich noch und ich bin Pastor, also ganz normaler Gemeindepastor und habe fast 20 Jahre das gemacht, was man als Pastor so macht. Also Sonntagsgottesdienst und getauft, getraut, konfirmiert, beerdigt und manchmal auch für den Kirchenputz gesorgt. Aber mein Werdegang war nochmal ein bisschen anders. Ich habe auch mal Physik studiert. Also ich komme sozusagen von den Naturwissenschaften her. Und habe
andere studieren Physik und werden Bundeskanzler oder Kanzlerin.
Also insofern, also ich muss sagen, ich habe es nicht abgeschlossen, weil ich dann gemerkt habe, also ich mache ständig was, wo ich alleine im Labor bin und anderen gar nicht erklären kann, was das so ist. Von daher habe ich mich dann zum Theologiestudium entschieden und habe dann gemerkt, das ist für mein Leben die richtige Entscheidung. Also ich war dann auch Gemeindepastor in Verlahn, das ist so ein Dorf in Südwestmecklenburg, und dann die meiste Zeit in Wismar an Heiligen Geist und bin vor 3 Jahren dann zur Polizeiseelsorge gekommen.
Sehr interessant. Also ich habe selber als Kind zum Beispiel auch Begegnungen gehabt, das war zu DDR-Zeiten. Meine Eltern waren damals Mitglied in einer evangelisch-freikirchlichen Gemeinde und ich bin dann auch natürlich dann sonntags nach dem Gottesdienst sozusagen zum Kindergottesdienst immer noch gegangen und ja bei der Jugend sozusagen mitgemacht auf dem Samstagabend. Aber ich kann das mittlerweile nicht mehr. Ich habe damals sogar in der Gemeinde, habe ich Posaune gelernt. Davon ist nicht viel hängen geblieben. Wie kommt man vom Pastor in die Notfallseelsorge?
Na, im Grunde ist das ja auch eine kirchliche Tätigkeit. Das hat sich eigentlich gar nicht viel geändert. Also es gibt ja viele Gemeindepastoren oder Gemeindepastorinnen, die ihren normalen Gemeindienst haben und nebenbei Notfallseelsorge machen. Hier in unserem Bundesland sind das viele Ehrenamtliche. Also in den Teams, die es bei uns gibt, sind so 10-20%, in manchen Teams sogar mehr, Menschen, die sich ehrenamtlich für die Notfallseelsorge organisieren. Das ist ja, wenn es darum geht, Menschen in Notsituationen beizustehen, also eine ganz vertraute Seelsorge, Aufgabe und gehört zum Berufsbild eines Pastors, einer Pastorin natürlich ganz normal dazu.
Aber es gibt dafür trotzdem noch extra Schulungen, oder?
Das ist schon wichtig, weil es schon nochmal darum geht, wie verhalte ich mich denn in der Einsatzstelle zum Beispiel? Also gerade wenn es ein Verkehrsunfall, also eine außerhäusliche Situation ist, darauf muss man vorbereitet sein. Man muss wissen, wie man sich da zu verhalten hat, an wen man sich wendet, wie der grundsätzliche Ablauf ist. Und man lernt in diesen Schulungen auch nochmal extra, wie ist denn das, wie verhalten sich denn Menschen grundsätzlich in solchen Situationen und was sind da für Möglichkeiten, darauf einzugehen? Und auch, es gibt auch nochmal so rechtliche Aspekte, die es dann gut ist zu wissen, die nochmal speziell auf dieses Themenfeld vorbereiten.
Wir nehmen jetzt mal das Beispiel tödlicher Verkehrsunfall. Dann ist es wahrscheinlich mit auf deine Aufgabe, die Einsatzkräfte sind das eine, aber die Familie, die möglicherweise gerade die Mutter, den Vater, schlimmsten Fall sogar das Kind verloren hat, ist dann die andere Seite. Wie gehst du denn damit um? Also wie kann ich mir das vorstellen, wenn du da wirklich so eine Nachricht überbringen musst? Spielt man das im Kopf einmal durch oder wie kann ich mir das vorstellen?
Also wenn es darum geht, zum Beispiel gemeinsam mit der Polizei Todesnachrichten zu überbringen, dann ist es wichtig natürlich, also grundsätzliche Informationen zu erfragen. Und dann aber im Kopf möglichst wenig Bilder zu haben, in die Situation zu gehen. Man weiß ja genau, also für mich ist wirklich der Moment, wenn ich oder jemand anders dann vor der Tür steht und klingeln, das ist für mich der schwierigste Moment, weil ich weiß, gleich wird möglicherweise für die Angehörigen eine Welt zusammenbrechen, wenn sie es eben noch nicht wissen. Und man weiß, man bringt diese Nachricht und muss sie da sagen und das ist schon schwer. Und dann ist wirklich der wichtige Punkt für mich, da zu sein. Also keinen schnellen Trost zu haben, keinen Rat zu haben von mir aus, sondern zunächst mal da zu sein und den Menschen beizustehen und ihnen auch das Gefühl zu geben, dass sie in so einer Situation nicht allein sind. Weil ich weiß es aus manchen Begegnungen, dass Menschen genau dafür dankbar sind. Und dass man dann einfach guckt, was ist das Erste, was man dann irgendwie sortieren muss und was muss als Nächstes geschehen. Das geht ja bei der Notfallseelsorge darum, gerade Menschen in diesem ersten Krisenmoment beizustehen, ihnen da durchzuhelfen, weil man auch die Erfahrung gemacht hat, das macht für Menschen einen Riesenunterschied, ob sie in diesem ersten Moment alleine waren und keine Unterstützung hatten oder ob da eben jemand war.
Also ist es wahrscheinlich auch, dass du dann auch reagieren musst, wie reagiere ich jetzt? Oder dass du dann natürlich überlegen musst, wie reagiere ich jetzt? Nehme ich den einfach nur in den Arm und bin mal 5 Minuten ruhig, damit das vielleicht irgendwie ein ganz klein bisschen sacken kann? Oder wahrscheinlich gibt es auch mal die Situation, dass man einfach einen auch mal drückt und einfach sagt, komm, ich bin jetzt hier für dich da, oder?
Der Hauptpunkt ist wirklich, den Menschen das Gefühl zu geben, dass sie in der Situation nicht allein sind und Unterstützung finden mit dem, was sie gerade brauchen und wie es ihnen gerade geht. Ob man sagt, jetzt schweigen wir einfach mal oder jetzt zünden wir eine Kerze an. Oder manchmal gibt es auch das kommt hier nicht oft vor, aber es kommt eben vor, dass Menschen sagen, können Sie mit mir beten? Oder auch natürlich ist es mal gut, wenn man sich mal an der Hand hält oder auch, wenn man sich im Arm hat, das gibt es natürlich auch. Oder wenn Platz ist für Tränen und Trauer oder für Schweigen und Wut. All das hilft ja alles auf dem Weg, so ein Ereignis auch zu bewältigen und irgendwie zu gucken, wie kann es jetzt weitergehen, wie kann man damit fertig werden.
Jetzt hast du natürlich geholfen oder du bist für denjenigen, du bist für den Menschen da. Aber wo nimmst du die Kraft her? Setzt du dich mal in eine ruhige Minute, liest ein Buch, nimmst du die Kraft vom Gottesdienst mit? Wo nimmt Thomas die Kraft her? Also so eine Nachricht zu überbringen, ich bin gerade...
Also das beides sind schon für mich persönlich so wichtige Elemente. Aber es ist natürlich auch so, das gehört zur Professionalität, dass man sich ja im Team dann auch trifft und bestimmte Einsätze nochmal nachbespricht. Also nochmal hinterher drüber reden. Also genau das, was wir den Einsatzkräften sagen, reden hilft. Das tun wir in so einer Situation natürlich auch, dass es nochmal also auch ganz anonym angesprochen wird und man über das reden kann, was einen selber beschäftigt. Und für mich selber ist es genau das, also dass ich sage, ich brauche einen Ausgleich und ich setze mich aufs Fahrrad, ich drehe eine Runde, ich bin einfach raus in der Natur, es ist mal still. Und natürlich auch tatsächlich, mein Glaube trägt mich da auch, also so diese tiefe Gewissheit, dass so vieles Schlimmes passieren kann, aber Gott irgendwie bei allem dabei ist und unter allem auch halten kann, die Menschen, die dann vielleicht fallen.
Gab es das auch mal, die Situation, dass du jetzt zum Beispiel auch mal wirklich im Gebet halt gesagt hast, jetzt lieber Gott, ich brauche jetzt mal deine Hilfe?
Ja, das hat es gegeben. Also weil ich das ja schon auch spüre, wenn schlimme Dinge passiert sind und man sieht einfach die Not und die Trauer und die Verzweiflung der Menschen und man weiß, es ist was passiert, das kann man nicht rückgängig machen, das bleibt so. Und dann zu sagen, ja, lieber Gott, steh uns allen bei, das finde ich schon einen ganz wichtigen Impuls und eine wichtige Bitte.
Kann ich komplett nachvollziehen. Noch aber eine andere Frage vielleicht. Du sagtest jetzt gerade, wenn es ein Verkehrsunfall war, gibt es bei dir auch Unterschiede, wenn jetzt zum Beispiel Kinder dort betroffen sind? Ist es wahrscheinlich für dich noch eine ganz andere Situation?
Wenn Kinder zu Schaden gekommen sind oder vielleicht ums Leben gekommen sind, das ist für alle eigentlich das Allerschwerste, so damit umzugehen. Weil, naja, so soll es nicht sein, dass die Kinder vor den Eltern gehen müssen oder verunglücken und dass wir also uns um unsere Kinder immer in ganz besonderer Weise kümmern und weil wir wissen, sie brauchen Schutz, sie wollen ins Leben erst reinwachsen und wenn ihnen dann was Schlimmes passiert, das trifft viele Menschen immer sehr, sehr schwer.
Wenn du jetzt als Notfallseelsorger unterwegs bist, wie ist es mit Einsatzkräften? Also gibt es zum Beispiel auch danach Polizisten, die zu dir kommen und sagen, wir brauchen die Hilfe?
Da sind ja sozusagen diese beiden Hüte, die ich aufhabe. Der eine als Notfallseelsorger, das ist das, worüber wir eben erzählt haben. Und das Polizeiseelsorgerliche ist sozusagen der andere Hut. Und zu meinen Aufgaben da gehört eben der Unterricht hier in Güstrow an der Fachschule, wo wir jetzt gerade sind. Und das andere ist tatsächlich Themen für Seelsorge und Einsatznachsorge für Polizistinnen und Polizisten. Und dabei ist wichtig, dass man diese beiden Bereiche, also Notfallseelsorge und Nachsorge für Einsatzkräfte, dass man die auseinanderhält. Es gehört zum Beispiel dazu, dass man Nachsorge für Einsatzkräfte nur machen kann, wenn man selber nicht an der Einsatzstelle war. Das heißt, wenn ich als Notfallseelsorger gerufen worden bin, das kommt manchmal vor, ist aber zum Glück selten, also nehme ich zwar mitunter wahr, dass die Kollegen auch mal ein Gespräch brauchen, aber das würde ich dann vermitteln an jemand anders, würde ich dann in der Situation nicht selber tun. Ansonsten ist es so und das wird in der Regel dann, da bin ich auch zum Glück nicht allein, sondern wir sind innerhalb der Landespolizei ganz viele Menschen, die Einsatznachsorge machen in den SAP-Teams, wo sehr gut zusammengearbeitet wird und wo auch geguckt wird, wenn es irgendwo Sachverhalte gab, wo man sich erkundigt, ihr wart dort und im Einsatz, wie geht's euch, braucht ihr Unterstützung und wo dann einige Tage nach dem Einsatz dann Einzel- oder Gruppengespräche angeboten werden.
Was sind so vorrangig Themen, womit auch Polizeieinsatzkräfte auf dich zukommen? Also ist das jetzt auch mal eine häusliche Gewalt oder natürlich ein Mordfall oder sind das auch manchmal Bagatellsachen, wo sich einfach viel aufgestaut hat?
Ich wüsste gar nicht, ob ich zu irgendeiner Sache sagen würde, es wäre eine Bagatellsache. Wahrscheinlich nicht, weil es gibt natürlich so dramatische Einsatzsituationen, wo jeder so eine Fantasie hat, dass das schrecklich gewesen sein muss. Aber manchmal ist es einfach auch nur der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt. Und man sagt, das war so eine kleine Sache, aber die steht eben für viel mehr, was man gesehen und erlebt hat und womit man fertig werden musste. Es ist Gesprächsthemen, sind häufig Ohnmachtserfahrungen, also dass man helfen wollte und aber nicht helfen konnte, dass das eingeschränkt war oder eben wenn Kinder ums Leben gekommen sind und wenn man in der Situation merkt, es hätte nicht viel gebraucht und dass man hätte das vermeiden können. Also wenn man Ohnmachts- und Sinnlosigkeitserfahrungen, man sieht, warum musste das jetzt geschehen? Warum mussten die Menschen sich so verhalten? Warum ist das dort so gekommen? Das ist häufig was, was Einsatzkräfte hinterher beschäftigt.
Jetzt ist ja so, also ich selber bin ja Mitglied einer Freiwilligen Feuerwehr. Polizisten, die machen den Beruf vom Berufswegen her, die haben eine spezielle Ausbildung, wir als Feuerwehrler du auch, aber wir machen es im Ehrenamt. Wenn du jetzt mal vergleichst, Feuerwehrleute, Polizisten, gibt es da Unterschiede zwischen diesen Einsatzkräften? Ich meine, die einen ehrenamtlich, die anderen machen das beruflich sozusagen.
Diese Einsatznachsorge, das ist ein Team hier in Mecklenburg-Vorpommern, was die also alle Einsatzorganisationen übergreift. Das heißt, das ist nicht Polizei und Feuerwehr extra, sondern ein gemeinsames Team. Und wir sind mit Feuerwehr, Polizei, Wasserrettung, mit allen und Bundeswehr auch mit allen unterwegs. Und was mir immer wieder auffällt, die Menschen haben verschiedene Einsatzkleidung oder Uniformen. Aber dahinter sind immer Menschen, die helfen wollen, die betroffen sind von Ereignissen. Das heißt, da gibt es eigentlich keine Unterschiede. Man merkt, Menschen sind betroffen und angefasst und brauchen jemanden zum Reden. Es gibt natürlich Unterschiede, also wenn Polizisten das beruflich machen, dadurch mit bestimmten Dingen häufiger konfrontiert sind und vielleicht auch in diesen Bereichen nochmal besonders ausgebildet sind, und Feuerwehrleute, die gerade bei sehr dramatischen Sachen weniger Kontakt haben, weil solche Einsätze nicht so häufig sind. Das ist schon so. Aber ansonsten finde ich, sind das einfach Helfer und Helferinnen, die fassungslos dastehen und jemanden zum Reden brauchen dann hinterher.
Früher hat man ja bei der Feuerwehr oft gesehen, da wurde dann einmal auf die Schulter geklopft, hey, du, wird schon wieder, komm, trink mal ein Bierchen hier und dann wird das schon wieder. Ich glaube, das hat sich mittlerweile total gewandelt.
Da bin ich auch sehr froh drüber, dass sich das wirklich in ganz vielen Feuerwehren und auch in der Landespolizei sich diese Auffassung, dass Einsatznachsorge was Wichtiges ist, dass sich durchgesetzt hat. Und eigentlich ist das ja so das Bild dahinter, wer also eine Rolle übernommen hat, dass er anderen Menschen helfen will. Dazu gehört ja auch, dass man selber Hilfe manchmal auch braucht und Hilfe annehmen kann, genau damit man wieder weiter anderen helfen kann. Also so einfach ist es ja nun, es ist kein Zeichen von Schwäche, sondern so ein Zeichen, dass man spürt, was man jetzt selber gerade braucht, wo man selber Hilfe braucht, wo die eigene Seele mal was braucht. Und das gehört im Grunde, führt das dazu, dass man diese Ereignisse gut verarbeiten kann und dann im Grunde weiter seinen ehren- oder hauptamtlichen Dienst tut, den man eben tut. Dafür ist das wichtig.
Wir werden gleich noch mal ein bisschen weitermachen. Was mich natürlich interessiert, ob auch Polizisten zu dir kommen. Ich nehme immer mehr wahr, Gewalt gegen Einsatzkräfte, Respektlosigkeit gegenüber Einsatzkräften, ob das zum Beispiel auch bei dir Thema ist. Bevor wir dahin kommen, geht's aber jetzt erstmal in die Ostseewelle Nachrichtenredaktion zu den Feuerwehrnews aus Mecklenburg-Vorpommern.
Wassermarsch. Neues aus unseren Feuerwehren.
Guten Tag, ich bin Yvonne Siegert-Machotzek. Das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Teterow platzt aus allen Nähten und deshalb will die Stadt jetzt anbauen. Ein neuer Stellplatz für ein Einsatzfahrzeug und ein weiterer für ein Boot sollen gebaut werden. Auch neue Umkleideräume sollen entstehen, da sich die Einsatzkräfte aktuell noch in der Fahrzeughalle umziehen. Die Baukosten werden auf 3,4 Millionen Euro geschätzt, 1,9 könnten vom Land kommen und 40.000 vom Landkreis Rostock. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und Innenminister Christian Pegel haben jetzt in Schwerin erstmals das Katastrophenschutz-Ehrenzeichen des Landes Mecklenburg-Vorpommern verliehen an 19 ehrenamtliche Helfer. Ausgezeichnet wurden Mitglieder der DLRG, Johanniter, des DRK oder auch des ASB. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Wilhelmsburg und Grambin im Landkreis Vorpommern-Greifswald werden noch in diesem Jahr je ein neues Löschgruppenfahrzeug bekommen. Für die Gemeinden gab es jetzt die Förderzusagen des Landes. Die neuen LF10 werden aus einer Sammelbestellung geliefert.
Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern.
Wir sind drin im zweiten Teil. Ich sitze immer noch an der Fachhochschule hier in Güstrow, wo ja zum Beispiel Polizisten ausgebildet werden, Justizbeamte werden hier ausgebildet und noch viele, viele andere Bereiche. Und ich habe zu Gast Thomas Krämer. Du bist Polizeiseelsorger, evangelischer Polizeiseelsorger und landeskirchlicher Beauftragter für Notfallseelsorge. Jetzt habe ich's. So, Thomas, wir schauen mal rein. Du bist im Endeffekt kein Polizist, sondern Pastor, aber hast eine Uniform. Wie kommt das?
Das ist ja die Besonderheit, dass also die Seelsorger für die Landespolizeien weiter bei in ihrer Kirche bleiben. Also ich bin Pastor der Nordkirche, genau wie ich vorher in der Gemeinde Pastor war. Aber jetzt bin ich sozusagen nur für die Polizei zuständig. Also als wäre die Polizei meine Gemeinde so ein bisschen. Und zu meinen Aufgaben gehört eben auch Dienstbegleitung. Das heißt, dass man einmal auch mit Kolleginnen und Kollegen unterwegs ist. Einfach, dass man mal sieht, welchen Belastungen sind sie ausgesetzt. Was heißt das, wenn man irgendwie ganz lange Zeit in schwieriger Situation irgendwie arbeiten muss. Und da ist es natürlich gut, wenn ich dann nicht in Zivil damit unterwegs bin. Und genau für diese Fälle gibt es eine Uniform. Dann, also wenn ich mit geschlossenen Einheiten zum Beispiel unterwegs bin, dann trage ich, wenn wir gemeinsam im Einsatz sind, dann trage ich die Uniform so.
Aber cool, Polizist mit Zopf, weißt du, Uniform hat was.
Das sorgt auch am Anfang für einige Aufmerksamkeit. Es gibt ja nicht so viele Menschen mit Zopf bei der Polizei.
Ich bin froh, du bist 55, ich bin 51, ich habe glaube ich noch 3 Haare und du hast noch volles Haar. Jetzt, aber komm, wir werden wieder ernst. Nein, wenn ich jetzt mal schaue, also wir haben ja immer dieses Thema Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Wir haben Angriff auf Polizisten, die verletzt werden, die teilweise schwer verletzt werden. Wir haben aber auch Angriff auf Rettungskräfte. Gibt es da auch Beamte, die auf dich zukommen und sagen, ey, ich brauche mal das Gespräch, weil diese Respektlosigkeit, diese Gewalt gegenüber uns Beamten, das belastet mich einfach zu doll?
Das ist schon ein Thema. Ich höre davon einiges, dass Polizisten und Polizistinnen sagen, ja, also das beschäftigt uns zunehmend und das ist eigentlich was. Also wir haben unsere Aufgabe zu erfüllen, wir sind dafür da, Gesetze durchzusetzen, wir wollen auch Ordnung und Sicherheit wiederherstellen und haben dann mit solchen Dingen zunehmend zu tun, um die es ja eigentlich an der Stelle gar nicht geht. Und unsere Frage, wie viel wir uns dafür wirklich bieten lassen können und wollen, das beschäftigt uns schon manchmal sehr und dem Stand zu halten. Wir sind unter der Uniform auch nur Menschen und das trifft uns, das können wir nicht so einfach vergessen und darüber hinwegsehen. Das ist schon ein Thema nach wie vor und eben auch das Gefühl, dass das irgendwie zunimmt. Auch wenn wir sicherlich in unserem Bundesland damit nicht ganz so viel zu tun haben wie in anderen Bundesländern. Es ist doch wirklich ein Thema.
Na gut, da kann man natürlich auch nur hoffen, auch an die Justiz gerichtet im Endeffekt, dass der hätte durchgegriffen wird. Also der ehemalige Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei in Mecklenburg-Vorpommern, Christian Schumacher, hat sie auch immer wieder gefordert und gesagt, die Justiz muss endlich durchgreifen, dass solche Täter auch wirklich hart bestraft werden. Welche Rolle spielt eigentlich auch diese Notfallseelsorge in den einzelnen Gemeinden im Land?
Dadurch, dass das also hier über die Hilfsorganisationen organisiert ist, das Thema der Notfallseelsorge oder psychosoziale Notfallversorgung für Betroffene, wie das richtig heißt, ist das so eine Direktstruktur gar nicht eingebunden. Aber mir ist immer wichtig, dass Gemeinden zum Beispiel auch eine Möglichkeit sind, wenn man sagt, ja, Notfallseelsorge ist in den ersten Stunden da und dann aber nicht mehr. Und wenn man fragt, wo ist denn noch ein Unterstützungsnetzwerk, wo gibt's denn noch Kontakte, wo gibt's denn noch Seelsorgeangebote, dass ich das gerne auch anbiete und abfrage, ob den betroffenen Menschen das Recht wäre, ob sie dann Zugang zu haben, ob es ihnen Recht wäre, wenn dort Kontakt hergestellt wird oder wenn sie dann nochmal einen Besuch aus der Kirchgemeinde bekommen. Das ist ja eine wichtige Ressource einer Kirchgemeinde, dass sie sich um Menschen in Not kümmert und einfach sowas wie Gemeinschaft und soziale Unterstützung herstellt. Und das ist ja so ein Dienst am Mitmenschen. Die Frage des richtigen Glaubens oder der richtigen Konfession tritt da in meinen Augen auch zurück. Also weil dort hat Kirche einfach auch eine Aufgabe für die Gesellschaft und für Menschen, die diese Unterstützung und Hilfe brauchen.
Da bist du wahrscheinlich auch als Pastor gut vernetzt, oder?
Ja, also ganz in der Regel, wenn es mal konkrete Anfragen gibt, dann ist es oft möglich, dass ich einfach dort mal konkret nachfrage, ob jemand kann und will das übernehmen kann und höre, insgesamt so oft kommt es nicht vor, aber höre dann oft, dass es irgendwie gut funktioniert hat und Menschen dankbar sind, dass es da nochmal ein Gesprächsangebot gab oder einen Kontakt gab oder zumindest auch nur die Möglichkeit, dass man sich jederzeit dahin wenden kann.
Weil es ist ja die Notfallseelsorge, wie du auch schon sagtest, wahrscheinlich so für die ersten 24 Stunden und danach geht es dann ja weiter. Jetzt ist es so, in dir steckt auch nur ein Mensch. Und wir brauchen uns alle nichts vormachen. Es gibt sicherlich auch mal Situationen, wo wir als Mensch auch sagen, bis hierher und nicht weiter. Aber wenn du jetzt nach so einem Einsatz nach Hause gehst, kannst du das vor der Tür sozusagen ablassen? Kannst du sagen, ich nehme es nicht mit in die Wohnung oder ich nehme es nicht mit ins Haus? Oder gibt es auch die Situation, wo du vielleicht auch zu deiner Frau hingehst und sagst, Schatz, kannst du jetzt mal, nimm mich mal einen Arm.
Also das gibt schon so Situationen. Es gibt ja Menschen auch in dem Arbeitsfeld, die sagen, Beruf ist Beruf und privat ist privat. Und wenn das berufliche Thema durch ist, dann kann ich auch in Ruhe Kaffee trinken oder Eis essen gehen. Ich muss sagen, mir fällt das schwer. Es gibt einfach Dinge, die werde ich einfach auch so schnell nicht los. Die fassen mich einfach an und die beschäftigen mich noch. Und dann brauche ich auch jemanden, mit dem ich mal erzählen kann. Ich will da gar keine Lösung. Ich will nur einfach mir die Seele freireden. Und wenn man da jemand hat, wo man weiß, er, sie kann das hören, kann das mittragen und muss gar nicht viel sagen, sondern muss es nur hören und für sich behalten können dann. Dafür bin ich sehr dankbar. Und sowas brauche ich auch dann und wann, wenn mal wieder was war, wo ich auch so gedacht habe, oh je, wo ist jetzt hier noch die Hoffnung? Oder wieso musste das so sein? Warum musste das so schwer werden alles?
Wie du schon sagst, wir sind auch nur Menschen. Also das ist klar. Ein Fall, der uns, glaube ich, das ganze Land Mecklenburg-Vorpommern beschäftigt hat, war im Oktober vergangenen Jahres der Fall Fabian aus Güstrow. Der Prozess läuft aktuell vor dem Rostocker Landgericht. Ein Urteil wird dann sicherlich fallen irgendwann. Ich kann mir auch vorstellen, dass dieser Fall nicht spurlos an vielen Einsatzkräften vorbeigegangen ist, sondern die dann auch möglicherweise zu dir gekommen sind und gesagt haben, Fabian ist doch schon ein harter Brocken.
Das ist so gewesen, ja. Ich glaube, das hat was damit zu tun, was wir eingangs schon mal besprochen haben, wenn es darum geht, das Leben eines Kindes zu retten. Und lange Zeit hatte man ja die Hoffnung, man kann, wenn man sucht, Fabian retten und lebendig und unversehrt auffinden. Das hat viele Menschen sehr in Atem gehalten, ja zu ganz, ganz, ganz viel Solidarität geführt. Und Ich habe auch Kollegen getroffen, die also in diesen Tagen weit über ihre Kräfte hinaus alles eingesetzt haben. Und dann, als die schlimme Nachricht dann eben sich herausstellte, die es dann eben schwer hatten, die richtig in so ein Loch gefallen sind und sich gefragt haben, hätten wir noch mehr tun können oder müssen? Hätte man nicht doch was tun können, wenn man an einer bestimmten Stelle eine Entscheidung anders getroffen hätte? Wobei sich sicherlich herausstellt, dass im Großen und Ganzen das ja alles sehr gut gelaufen ist. Aber die Fragen hat man eben doch gerade dann, wenn es nicht gut ausgegangen ist.
Ja, zumal ich habe das ja als Reporter auch begleitet. Die Hoffnung war ja immer da. Also die Hoffnung war da, als es eine Spur gab in dem See. Gut, dann wurde er nachher leider auch tot gefunden. Das ist natürlich ganz, ganz grauenvoll. Aber wir gucken nochmal zurück auf die Fachhochschule hier. Du unterrichtest sie ja auch für Polizeianwärter, entweder im gehobenen oder auch im mittleren Dienst. Aber wenn ich mir das jetzt vorstelle, die kommen vom Schießen, die kommen vom Sport, die kommen von sonst wo. Und dann kommen sie zu dir in den Unterricht, da geht es um Thema Notfallseelsorge. Wie kriegst du die da bei Laune gehalten?
Ja, also dieser Unterricht hier, das ist was mir viel Spaß macht. Und da geht es genau darum, Kontakt miteinander zu kriegen. Und natürlich ist es so, wenn man sich für den Polizeiberuf entscheidet, sind so die berufsethischen Fragen vermutlich nicht das, worauf man sich als erstes freut, wenn man Ausbildung oder Studium beginnt. Aber sobald die Menschen merken, dass es praxisrelevant ist, sobald sie merken, es hat was damit zu tun, was mir nachher in meinem Beruf begegnet, wo ich mich entscheiden muss, wo ich schauen muss, was sind meine Werte, was ist noch zu berücksichtigen, was kann mir in schwierigen Situationen selber passieren, worauf muss ich achten, damit ich eine Haltung entwickle, in der ich gut meinen Beruf ausführen kann, dann ist die Aufmerksamkeit in der Regel eigentlich da.
Gab es schon mal Situationen, wo du mit dem Auto gefahren bist und dann möglicherweise ja, gelasert worden bist oder auch eine Polizeikontrolle, wo sie dich dann angehalten haben? Ha, hallo Herr Krämer, Mensch, bei Ihnen hatte ich ja...
Das gab es zum Glück noch nicht, aber ich muss auch zugeben, dass ich, also seit ich Polizeiseelsorger bin, deutlich anders Auto fahre.
Ich glaube, ich muss meinen Beruf wechseln. Nein, gut. Aber jetzt nochmal auf das Thema auch Einsatznachsorge zu kommen. Wenn jetzt wir als Feuerwehren im Einsatz waren, entweder das kann der tödliche Verkehrsunfall sein, das kann der Brand sein, gewesen sein oder sonst was auch immer, und ich mir als Wehrführer nicht sicher bin, ich sehe einen Kameraden, er hat sich so ein bisschen verändert. Hast du vielleicht ein paar Tipps, woran man sieht, dass die Alarmglocken angehen sollten oder vielleicht, wann man auf jeden Fall das Gespräch auch suchen sollte mit der Einsatzkraft?
Also grundsätzlich ist, glaube ich, wichtig, daran zu denken, wenn man schlimme Dinge erlebt, dann reagieren wir als Menschen drauf, weil wir eben Menschen sind. Das ist also erstmal normal. Und dass so eine Reaktion Zeit braucht, also so 1, 2, 3 Tage, ist es gut, erstmal vergehen zu lassen. Und wenn dann die Kollegen oder Kolleginnen sagen, es ist irgendwie, bin ich anders als vorher, irgendwas ist anders. Das wäre so auf alle Fälle so ein Punkt, auf den man achten könnte. Und ansonsten ist so, wenn man merkt, man kann nicht mehr schlafen, irgendwie man hat keinen Appetit mehr oder auch man sieht immer bestimmte Einsatzbilder vor sich und kommt darüber nicht hinweg oder man ist sehr traurig, ohne dass man einen konkreten Grund dafür angeben kann. Das wären so Punkte, wo es dann schon wirklich sehr gut wäre, nochmal eine Einsatznachsorge zu organisieren. Mhm.
Vielleicht ganz zum Schluss noch die Frage, du hast ja gesagt, du bist kein Polizist, sondern Pastor, aber in Uniform. Aber was unterscheidet jetzt, sag ich mal, den Pastor der 3000 Polizeischäfchen von dem Gemeindepastor in Fellan?
Ich glaube, eigentlich ist es gar nicht viel. Man hat mit Menschen zu tun. Und natürlich ist es in der Gemeinde, das ist natürlich, was eine Gemeinde verbindet, das sind eben Christen, die sich dazugehören, die sich zu der Kirchgemeinde halten. Aber ansonsten, es geht um menschliche Themen, es geht um Sorgen und Nöte, es geht um Freude, es geht um Zusammenhalt, es geht darum, bestimmte Krisen gut zu meistern, es geht auch darum, freudige Ereignisse miteinander zu teilen oder überhaupt sie aus dem Leben zu erzählen, einander beizustehen. Mhm. Der Unterschied ist eigentlich gar nicht so groß. Mhm.
Gibt's auch mal Polizeischüler, die auch mit zum Beispiel mit Glaubensfragen zu dir kommen?
Das gibt's auch, ja, tatsächlich. Das ist wirklich selten. Also wir sind ja natürlich auch als Seelsorgende hier für die Fachhochschule, werden wir auch ansprechbar. Das ist manchmal der Fall, wo es darum geht, also ja, wie kann Gott das zulassen, so manchmal in so schwierigen Situationen. Aber manchmal auch, also im Zusammenhang mit der Frage, habe ich jetzt hier den richtigen Beruf oder fühle ich mich vielleicht jetzt hier einsam, weil ich weg bin aus meiner Heimat? Und was hat das jetzt so, also kann ich da im Glauben vielleicht auch Halt finden? Und das ist ja oft so ein Thema, was man nicht so mit vielen anderen besprechen kann. Und dann ist das schon eine Gesprächsebene schon auch mit mir. Das gibt's schon auch, ja.
Super. Dann sage ich ganz, ganz lieben Dank für das Gespräch, ganz, ganz lieben Dank für deine Einblicke und wünsche dir natürlich viel Kraft und alles Gute für die Zukunft.
Ja, vielen Dank und ganz ebenso.
Danke fürs Ostseewelle hören. Das war eine weitere Folge Wassermarsch, der Feuerwehr-Podcast mit Alexander Stut. Präsentiert von Firepack, euer Feuerwehrausstatter für Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Schleswig-Holstein. Mit Leidenschaft für eure Sicherheit. Ostseewelle Podcast.